Domradio Podcast. Hören und sehen Sie Domradio wo und wann Sie wollen. Mit den Domradio Podcasts können Sie sich Ihr Programm selber zusammenstellen. Einfach im Internet unter domradio.de auf unser Podcast-Angebot klicken und die Lieblingssendung abonnieren. Domradio. Wo und wann Sie wollen.
Die letzte Komplett mit Bruder Paulus Terwitte aus Frankfurt hier bei uns im Domradio. Und um es mal mit deinen Worten zu sagen, Paulus, lass uns noch einmal vor der Kirchentüre zusammenstehen oder vielleicht doch besser in der Kirchenbank, weil es draußen ja doch kühl ist. Wenn wir mal so einen Bogen schlagen über die 2 Jahre, über die 80 Sendungen, die du hier für uns gestaltet hast am Montagabend. Wir haben darin viele Themen besprochen, viele Sorgen angesprochen, die den Einzelnen betrafen, die die Gemeindearbeit vor Ort betrafen, die aber auch die großen Sorgen und Bedrängnisse der Kirche in unserer Zeit betreffen. Dann scheint es so, als habe sich das alles so in den letzten Wochen und Tagen noch einmal verdichtet, dieses große Sorgen machen um die Kirche, dieses große Bedrängtsein. Wir wollen mit dir heute Abend noch einmal über die Themen von vor Ort sprechen. Wir wollen aber auch über die großen Themen sprechen. Wir haben zusammengesessen hier vor ein paar Tagen hier in Köln mit dir und dann irgendwie sind wir auf das Thema gekommen, auf die Überschrift für heute Abend, die da heißt Veränderungen. Veränderungen vor Ort und Veränderungen aber auch im Großen. Wenn du selber so mal erlebst, mal Revue passieren lässt, gerade auch in den letzten Tagen, was so in Kirche an Schlagzeilen geliefert hat, bis gestern Abend zur Sendung auch mit Günter Jauch, was empfindest du dabei?
Ja, ich glaube, das ist zum einen tatsächlich so, dass die Kirche fremdelt mit der Welt. Das muss man einfach auch sagen. Es werden zu spät sachliche Sachen einfach herbeigezogen. Die Erklärung von Kardinal Meißner kam ja nun sehr spät. Das, was er da gesagt hat, das wissen Gynäkologen schon sehr lange. Da hätte man sich früher klare Worte gewünscht. Irgendwie das Fremdeln mit der Welt fällt mir auf. Wir sind nicht fröhlich einfach mit den Menschen zusammen. Die wollen ja auch alle nur Gutes, sondern es wird irgendwie so ein Feind-Freund-Schema aufgebaut. Das ist das eine. Und das andere ist aber auch, dass in einer hedonistischen Welt, eine Welt also, wo es um Genuss geht, es muss mir gut gehen, wo den Leuten erzählt wird, das ging alles ganz schnell. Wir mit unserer Botschaft, dass der Behinderte Mensch, der werdende Mensch, der kranke Mensch, der alte Mensch, der obdachlose und arme Mensch, dass der auch ein Lebensrecht hat. Das wird dann so scheibchenweise immer weiter beschnitten und da ist die Kirche auch ganz schön eine wichtige und mutige Ruferin, die zu sagen hat, der Wert des Lebens ruft uns, dass wir uns verhalten müssen und das hört eine Gesellschaft, in der es eigentlich darum geht, möglichst schnell alles beiseite zu bügeln. Wird nicht so gerne gehört. Darum habe ich auch ein bisschen Spaß dran, dass die Leute sich ein bisschen abarbeiten an der Botschaft der Kirche.
Ja, aber was geht da im Grunde schief? Kirche soll ja immer irgendwie so ein bisschen ein Stachel im Fleisch sein, aber gelingt es ihr nicht mehr, die Sprache der Zeit zu treffen, zu sprechen, um auch die Leute tatsächlich zu erreichen?
Naja, wir machen, die Taz hat das ja ganz schön gezeigt, Karl Meißner mit seinem Beraterstab und setzt ihn dann inmitten von der Kölner Prinzengarde rein und macht sich da lächerlich über den. Man ist natürlich auch eine Spott, gerne hat die Kirche auch dann Angriffsfläche für den Spott, weil wir natürlich in einer Ungleichzeitigkeit sind. Der Kölner Dom steht eben vor der Haustür, daraus können wir jetzt keine Eventhalle machen, nicht? Das erzählt einfach Geschichte, Geschichte, Geschichte. Da ist Modernität wenig gefragt. Und ich glaube, da müssen wir vielleicht lernen, ich sag mal, viel aktiver uns einzumischen. Und da gibt es aber Ärzteverbände, es gibt Katholikinnen und Katholiken, die können aufstehen, können reden, können diskutieren. Und da scheinen wir manchmal auch ein bisschen Bekenntnismut und auch Verzagtheit an der Basis zu sein. Wir sind ein bisschen zu viel nach oben geguckt und das stört mich eigentlich auch an der Kirche.
Die Diskussion um die Pille danach zeigt ja aber auch, dass es ganz schwierig ist, eine Position zu haben und gleichzeitig aber auch so zu agieren, dass man tatsächlich auch in der Zeit ist. Also diese Diskrepanz von Identität bewahren und trotzdem in der Zeit sein.
Es wird natürlich auch jetzt in dieser ganzen Diskussion kein Interview geführt mit Frauen, die nach einer Vergewaltigung Ja zum Kind gesagt haben, die beglückt sind, dass sie dieses Ja gesprochen haben. Es wird natürlich in den Medien kein Interview geführt mit vergewaltigten Frauen, die abgetrieben haben, auch oder Pille danach jetzt genommen haben und die zig Jahre später sagen, warum um alles in der Welt habe ich mir das auch noch angetan. Diese Recherche wird auch gar nicht gemacht. Es gibt Bilder im Kopf, die werden einfach vermittelt und da ist es schon sehr, sehr schwer, dass objektiv wirklich berichtet wird, welche Handlung welche Folgen hat und da ist die Kirche, also ich finde, da könnte Kirche auch noch mal viel aktiver, auch medial sich engagieren und sagen, hier gibt es auch noch andere Geschichten als die Geschichten, die ihr erzählt, aber das Grundproblem ist, glaube ich, dass wir zu viel gewöhnt sind, den Menschen in der Kirche und denen auch draußen Ergebnisse von Denkprozessen anzubieten. Und der Kardinal hat, finde ich, jetzt mal einfach ein bisschen wenigstens am Denkprozess teilhaben lassen, dass man ein bisschen nachvollziehen konnte, was er denn gesagt hat. Das war übrigens auch die Schwäche der Jauch-Sendung, dass dieses Dokument überhaupt nie richtig zitiert worden ist. Alle haben da irgendwie drüber geredet, aber richtig zitiert wurde es ja nie.
Das musst du aber noch mal erklären. Was meinst du da mit den Denkprozessen?
Ich glaube, dass man einfach sagen, wir wollen uns einfach neben den Papst setzen, sagen wir mal, oder neben den Bischof setzen oder neben dem Pfarrer setzen, neben einem Theologen setzen und möchten gerne nicht von dem hören, du darfst die Pille danach nicht nehmen. Das ist eine Handlungsanweisung. Sondern wir wollen ja hören, was für Sachen muss man alles bedenken, laut Evangelium, laut erleuchtet durch das Evangelium erleuchteter Vernunft, was muss man alles bedenken, um zu einem sittlichen Urteil zu kommen? Und dieses Vertrauen in die Urteilskraft des Einzelnen, das hat die Kirche zu wenig, muss man deutlich sagen. Da ist noch obrigkeitliche Vorstellung. Die Kirche muss sagen, wo es lang geht, dann müssen alle da lang gehen. Diese Zeiten sind ja hoffentlich vorbei. Die Autorität heißt ja nicht Papst und Bischof, die Autorität heißt ja Evangelium und Christus.
Und da braucht es Vermittlung.
Da braucht es Vermittlung, da braucht es begeisterte Zeugen und nicht Ableser von Botschaften. Also ich bin ja einer, der hat in seinem Leben, glaube ich, zweimal von einem Zettel eine Predigt gehalten, weil ich einfach nicht vorher Ausgedachtes weitergeben kann. Ich möchte, dass feurige Herzen feurig erklären, was eigentlich los ist. Und dann macht man mit seinem Feuer natürlich auch mal Fehler. Man verschreckt Menschen, das kenne ich ja auch nur zu Genüge. Aber ich finde immer, dass es immer toll ist, wenn Menschen einem dann sagen, ja, Paulus, das war vielleicht ein bisschen über die Stränge geschlagen, aber man hat gemerkt, das ist dir echt ein Anliegen.
Ja. Damit sind wir auch so ein bisschen mal bei dem Thema, wir müssen ja auch ein bisschen begründen, warum wir mit dieser Sendereihe jetzt enden, so kurz vor der Fastenzeit. Das hat ja damit zu tun, vor allem mit dem Engagement von dir, von euch, von den Kapuzinern vor Ort, auch in Frankfurt, wo eben für diese Medienarbeit, fürs Domradio im Moment mal wenig Platz ist. Erzähl uns mal davon, von eurem Engagement vor Ort, mitten, so stellen wir uns das ja vor, das Liebfrauenkloster inmitten von Banktürmen in Frankfurt.
Ja, sind wir natürlich auch und wir haben zunächst einmal, das ist ja darunter zu leiden, dass wir einfach weniger sind. Also der demografische Faktor schlägt ja auch im Orden zu. Wir sind jetzt 6 Brüder und ich will hier engagiert sein vor Ort und dann merke ich, wenn ich über Tag den ganzen Tag herumrödel, das kann ich am Abend um 22 Uhr nicht auch nochmal wieder aufdrehen. Irgendwann geht das nicht mehr. Darum bitte ich alle um Verständnis, dass ich jetzt einfach nicht so zur Verfügung stehen kann. Wir hier am Ort, wir haben hier 3 Gottesdienste jeden Tag, 5 am Sonntag, eine Obdachlosenspeisung, die ich leite, mit 160 Gästen jeden Tag. Wir haben Beicht- und Seelsorgeangebot, Einzelgespräche werden gesucht, Telefonberatung machen wir hier, wenn Leute uns anrufen. Und wir haben auch einiges an Personal zu bewältigen und dann mache ich den Schriftenstand morgens bestücken und dann mache ich dies und das und muss den Hausmeister beschäftigen und darüber nachdenken, wie wir dann eine splittende Wand wieder gerade kriegen oder wie wir unseren verstopften Abfluss wieder reinigen. Das sind alles so Sachen, die ich als Hausmädchen und Hausoberer auch zu machen habe. Und das ist eben kräftezehrend und das alles ist ein Dienst, dass die Kirchentüren offen stehen und die Banker und alles, was hier so vorbeiströmt, dass die in die Kirche reinkommen und sagen, wow, das war toll hier, toll vorbereitet, toll Blumen stehen hier und tolle Einladungen, Vorträge organisiert. Das alles geht ja nicht von selbst. wenn wir der Stadt ein Angebot machen wollen, dann müssen wir eben auch die Kirche entsprechend schmücken. Das ist eine unserer Hauptaufgaben, dass wir die Menschen hier willkommen heißen und ihnen sagen, schön, dass ihr da seid.
Und dahinter steckt ja aber auch eine große Erwartungshaltung an euch, vor allem auch als Ordensleute, wo man denkt, wenn jemand eine Kutte anhat, dann ist er eigentlich auch ganz selbstverständlich für mich, für uns da.
Ja, das wollen wir natürlich auch und es ist natürlich eine gewisse Enttäuschung, die ich natürlich vor allen Dingen jetzt, weil ich halt mit den Medien viel mache, die ich natürlich auch bei vielen Menschen mache, die mir mailen, denen ich nicht so ausführlich antworten kann, das geht eben nicht. Aber jetzt, wenn ich Freitagnachmittag im Beistuhl bin, dann habe ich von 3 Uhr bis um 17.30 Uhr habe ich die Freude, mit Menschen gemeinsam Versöhnung zu feiern. Und das reißt hier nicht ab. Der Strom reißt hier nicht ab. Hier kommen Menschen, die nach 20, 30 Jahren anreisen und sagen, ihr seid ja wenigstens noch da für mich. Und sozusagen 30 Jahre habt ihr jetzt auf mich gewartet, aber heute Mittag bin ich jetzt da. Und das sind schon einfach auch beglückende Erfahrungen, dass Kirche, deren ein grundlegender Dienst von Kirche ist, es eben auch zu warten, geduldig eben zu warten.
Wenn denn Kirche vor Ort da ist und die Kirchentüren offen sind. Wir machen mal ein paar Takte Musik und dann wollen wir mal darüber reden, wie ihr vernetzt seid in Frankfurt mit anderen Gemeinden, mit anderen Angeboten vor Ort und das dann vielleicht auch ein bisschen verallgemeinern in die Probleme hinein, die die Menschen in den Gemeinden, in ihrem christlichen Engagement vor Ort haben. Das Gespräch zur Nacht mit Bruder Paulus Terwitte. Er sitzt nicht im Domradio-Studio, sondern wie gewohnt in seinem Zimmer, in seiner Kammer im Kloster Liebfrauen in Frankfurt, mitten dort in der Stadt. Ihr seid dort, Paulus, als Kapuziner natürlich nicht alleine. Es gibt eine katholische Kirche vor Ort mit diesen gewohnten Strukturen von Pfarrgemeinden, von Stadtdekanat. Was spürt ihr da auch mit an Veränderungen in der Kirche vor Ort?
Tja, wir merken das vor allen Dingen, dass unsere Kirche voller wird, weil in manchen Kirchen eben nicht mehr regelmäßig Gottesdienste sind, dann kommen Leute auch zu uns und wir sind als Klosterkirche da schon auch gefragt. Das merke ich und ich merke auch, dass die Ehrenamtlichen älter werden. Es werden nicht nur die Ordensleute älter, sondern auch die Ehrenamtlichen werden älter. Und die Jugend wächst nicht einfach so nach. Wenn ich mir angucke, wer in den Pfarrgemeinderäten sitzt, die sich jetzt mal hier auf Stadtebene treffen, das sind eben doch auch schon oft gesetzte Menschen. Das fällt einem auch schon auf. Was vor allen Dingen aber die große Sorge ist, bei der Zusammenlegung der Gemeinden, werden wir noch sozusagen persönlich Gemeinde sein. Und die Innenstadtgemeinde von Frankfurt wird 22.000 Menschen umfassen und man versucht jetzt, die irgendwie vor Ort zu erhalten und man fragt sich zwischendurch, ja, warum müssen denn die Gemeinden dafür aufgelöst werden? Nur wegen der Theorie, dass ein Priester Leiter sein muss von einer Pfarrei, geht das nicht auch so, dass man diese strukturellen Einheiten erhält? Werden da nicht Mammuteinheiten geschaffen? Und da haben wir, glaube ich, als Kloster eine wichtige Aufgabe, dass wir immer wieder daran erinnern, es geht ja nun eigentlich um das Reich Gottes, haben wir mal gelernt, nicht? Und es geht ja eigentlich um das Gebet und die Spiritualität. Und da hat Gott doch, glaube ich, ganz viele Charismen geweckt. Und wenn man in die Weltkirche guckt, als Orden sind wir hier sozusagen ja weltkirchliche, vernetzte Bodenstelle. Wir wissen ja, wie es in Mexiko zugeht oder in Brasilien in den Gemeinden. Da können wir hier den Leuten sagen, also ihr braucht euch hier überhaupt keine Sorgen zu machen, ob es mit der Kirche weitergeht oder nicht. Das ist immer schon weitergegangen. Aber wir können vielleicht auch mit euch versuchen, Wandlung zuzulassen, auch eine Erwartungshaltung, hier muss jetzt immer ein Kirchenoffizieller sein, damit es Kirche ist. Ihr könnt auch ohne Kirchenoffizielle Kirche sein.
Aber zunächst einmal müssen wir als Christen vor Ort, vor allem auch ältere Menschen sind davon betroffen, ja mit den Veränderungen klarkommen. Das ist ja per se schon mal eine Zumutung, dass eben Kirchtüren geschlossen sind, dass die Gemeindemesse nicht mehr dort stattfindet, wo ich es gewohnt bin. Und das sind vertraute Strukturen, die ich nicht mehr habe. Und dann braucht es aber ja Leute, Und gut, da gebe ich dir vielleicht recht, ich verlasse mich vielleicht zu sehr auf den Pfarrer, die mit diesen Umstrukturierungen oder die mir die, diesen Umstrukturierungen Positives abgewinnen, neue Ideen haben und eben auch vorangehen und mich mitnehmen.
Ja, das braucht es schon, aber das muss man sich ja vorstellen, dass die meisten Priester dann auch da gar nicht drauf vorbereitet sind und auch eine ganz andere Einstellung hatten, als sie Priester wurden. Die dachten, wir sind Pfarrer für 3000 Katholiken und dann haben wir da unsere 2 Beerdigungen im Monat und 2 Trauungen oder und fertig. Und jetzt kommt auf mal so ein Moloch, der mit allen möglichen Erwartungen kommt. Das ist für viele Priester auch sehr schwierig, sich zu verändern. Also nicht nur die Laien haben Schwierigkeiten, sondern auch die Priester haben Schwierigkeiten. Und ich finde, wenn beide Seiten Schwierigkeiten haben, dann sollten die sich zusammenfinden und sagen, was ist eigentlich unsere Grundberufung? Und die erste Grundberufung, das habe ich auch oft bei der Komplettabends immer wieder gesagt, heißt, die Kirche offen zu halten. Es ist nicht verboten, dass eine Kolpingfamilie mit 200 Mitgliedern sich überlegt, wie können wir jeden Tag die Kirche von 4 Uhr bis 20 Uhr abends geöffnet halten. Das wird man doch noch können. Aber das empfinden natürlich Laien als Zumutung, dass wir jetzt uns drum kümmern müssen, wo doch bis jetzt immer ein Pfarrer da war, der mit seinem Sack, mit seinem Küster das gemacht hat.
Es gibt ja wieder eine neue Sinusstudie, die die Kirche schon einmal in Auftrag gegeben hat und jetzt wieder. Da geht es um die Milieus, in denen Katholiken sich, in denen Christen sich bewegen. Und da ist unter anderem, was eigentlich sehr naheliegend ist, aber auch wieder Ergebnis, was wollen denn, was wünschen sich denn die Katholiken? Und das heißt es an erster Stelle dann spirituelle Orientierung, Sicherheit, Sinn. Seelsorgliche Begleitung in schwierigen Lebenslagen, bis dahin, dass man ein wohlgeordnetes, tröstliches Ende, das sprich eine kirchliche Beerdigung, auch möchte und wünscht. Ist das denn zu leisten? Es ist ja noch was anderes, das zu leisten, als wenn ich, anstatt nur die Kirchtüren zu öffnen.
Ja, also ich meine, ich lese das alles mit Wohlgefallen und muss dann sagen, also viele Priester haben ganz in Treue jeden Samstag 2 Stunden ihre Gesprächs- und Beichtzimmer in der Kirche offen gehabt und es ist keiner gekommen. Das muss man ja auch mal feststellen, dass die Gottesdienste mit Liebe vorbereitet auch nur dann besucht werden, wenn Menschen Lust haben. Da gibt es auch Treue, Gott sei Dank, drunter. Was da an Erwartung aufgebaut wird, das höre ich zwar, aber ich sehe auch, dass wir das ja alles anbieten, auch wir in der Innenstadt. Wir haben ja hier jeden Tag 3 Messen, wir haben diese ganzen Angebote und sie werden trotzdem nur von 0,003% der Katholiken im Rhein-Main-Gebiet irgendwie wahrgenommen. Man muss sich völlig verabschieden davon, dass Kirche Erwartungen erfüllen muss, sondern umgekehrt wäre vielleicht, steckt das dahinter, spirituelle Hilfeleistung. Wir müssten einfach mal uns überlegen, ob wir nicht doch wieder mehr vom Glauben sprechen müssen. Mir hat das Interview mit dem Erzbischof Müller gut gefallen, obwohl da jetzt dieser Pogrom-Schlusssatz ist jetzt da so rausgepflückt worden. Aber der spricht davon, die größte Krise ist eigentlich eine Glaubenskrise, eine Bewegungskrise in der Kirche aus Gründen des Glaubens. Ich versuche jeden Sonntag zu predigen. Leute, was antworten Sie auf die Frage, warum gehe ich sonntags zur Kirche? Und die Antwort heißt, aus Liebe zu Christus, dem Auferstandenen. Diese Antwort ist nicht geschult worden. Und diese Antwort ist leider bei vielen Menschen nicht da, weil sie auch vielleicht diese Erfahrung nicht haben. Und wenn man das anbietet, die Bildungshäuser bieten Kurse an ohne Ende. Es geht keiner hin. Die fallen ja alle reihenweise aus. Darum glaube ich noch nicht, dass das wirklich so ist, auf die Breite gesprochen, dass die Menschen von der Kirche spirituelle Begleitung erwarten. Also da geht man in Bildungshäuser und denkt sich, warum geht da eigentlich keiner hin? Und vor Ort muss man dann wiederum sagen.
Könnte es sein, dass es die falschen Angebote sind?
Ja, es könnte vielleicht auch sein, aber dann bitten wir herzlich um Beratung. Und da bleibt ja diese berühmte Studie, nun schweigt da völlig fein still, was man jetzt daraus machen soll. Was soll man denn? Ich sehe in den Bildungshäusern zu viele Angebote, Makramee und Tai Chi und ich weiß nicht was, statt zu sagen, wir ackern mal das Markus-Evangelium durch. Das wäre jetzt mal so meine kleine Diagnose. Wir haben uns da viel zu viel angepasst im Zeitgeist.
Ja, und trotzdem aber die Frage, wie komme ich an die Menschen dran?
Ja, wenn man den schlechten Jugendliche. Ja, wenn ich, da hat man natürlich schlechte Karten, weil man natürlich als Spielverderber eben gilt, nicht? Die Kirche ist alles, was man nicht darf. Die Kirche ist nicht das, was einem Perspektiven eröffnet. Das ist echt ein schlechter Leumund, den sich die Kirche da eingefangen hat. Und das ist aber auch komischerweise in Deutschland so. Das muss man auch sehen. Das ist auch ein deutsches Problem. In Amerika, in Brasilien kann man fast sagen, laufen die sind Kind, sind Jugendliche genauso gut bei der Kirche. Gleichzeitig muss man sagen, die Sekten, die so ein halbgares Angebot machen, wo es nur um Emotionen geht und wo es nur um Wohlfühlen geht, die haben natürlich noch mehr Zulauf. Und da, glaube ich, sind wir als Kirche gut bedient, wenn wir nicht Rattenfängermentalitäten an den Tag legen, die dann sagen, wir tun jetzt das, wozu jetzt Jugendliche gerade so irgendwie Lust haben. Das ist, glaube ich, auch nicht gerade so unsere Baustelle.
Aber braucht es dann nicht, ich meine, du nimmst jetzt so die Christen insgesamt, die Katholiken in die Pflicht, ne, den Normalkatholiken, aber braucht es nicht dann eben auch das geschulte, das besondere, das charismatische Personal, also die wirklich Berufenen, die das auch können und sich trauen und auf die Menschen zuzugehen?
Ja, die braucht es auf jeden Fall. Da kann man sich jetzt fragen, haben wir die eigentlich jetzt nicht unter den hauptamtlichen Mitarbeitern der Kirche? Nach welchen Kriterien haben wir die eigentlich ausgesucht? Ich bin der Meinung, dass wir in der Kirche viel mehr Quereinsteiger brauchen. Also die Vorstellung, dass jemand mit 20 Theologie studiert, um mit 27 Pastoralreferent zu sein, das ist ja schon längst nicht mehr. Und ich würde es gut finden, wenn wir Spätberufene hätten, auch bei den Pastoralreferenten oder wie es im Journalistenberuf, das wissen wir doch, viele Journalisten haben erstmal was ganz anderes gemacht und sind dann erst zu ihrer Passion gekommen, des Journalismus. Da brauchen wir vielleicht viel mehr Lust auf Leute, die Seiteneinsteiger sind, die auch diese Seitenerfahrung mitbringen, um dann mit Freude vor Ort einfach Gemeinde zu bilden, Schriftgesprächskreise aufzubauen und ähnliches.
Es gibt ja auch gute Beispiele für das, dass man sich etwas, ja, was Neues einfallen lässt vor Ort. Mal ein kleines Beispiel hier aus Köln. Ein Pfarrer in einer Innenstadtgemeinde, der hat jetzt den Sonntagsgottesdienst auf 13 Uhr gelegt, was eigentlich völlig ungewohnt ist in der Tradition. Aber immerhin, er sagt, es kämen jetzt Leute, die er sonst noch gar nicht gesehen hätte.
Ja, ich bin ganz dafür. Das ist ja mitten auf dem Mittag. Früher hat man um 10 Uhr die Messe gefeiert, damit man nachmittags frei hat. Und wenn man jetzt morgens ausschläft, damit man mittags zum Gottesdienst gehen kann, das wäre doch auch eine tolle Entwicklung. Da muss man einfach fantasievoller sein. Unsere Gottesdienste am meistbesuchtesten sind die 17 Uhr Gottesdienste, das muss ich einfach sagen. Und 11:30 Uhr vielleicht noch. Und selbst der 20:30 Uhr Gottesdienst hat jetzt auch immer mehr Zulauf. Es gibt da einfach eine Veränderung. Darauf kann man reagieren, wenn man in einem Netzwerk ist. Aber auf dem Dorf ist man da ganz schön mit alleine gelassen. Da kann ich ja nicht 5 Gottesdienste anbieten für Leute, die so sagen, wann habe ich Lust zur Messe zu gehen. Da fehlt es auch ein bisschen an Chorgeist unter den Laien.
Wir wollen mal noch ein paar Takte Musik spielen und dann nochmal auf solche Beispiele zu sprechen kommen, wie positiv sich Kirche vielleicht verändern kann, ohne dass es, ja, dass es auch funktioniert, dass es klappt. Als wir diesen Abend ein bisschen vorüberlegt haben bei unserem Treffen hier in Köln, Paulus, da hast du gesagt, Stichwort Veränderungen, niemand hat sie in der Hand. Was meintest du damit?
Ja, das ist ja eines meiner Lieblingsthemen. Ich gehöre ja zum Wanderorden. Der heilige Franziskus hat ja vor 800 Jahren diese Mönchsform entdeckt, des Unterwegssein. Das Fachwort ist die Itineranz. Und das Konzil hat so, glaube ich, ganz fest die Inspiration des heiligen Franziskus nach 800 Jahren endlich in die Grunddokumente der Kirche geschrieben. Wir sind ein wanderndes Gottesvolk. Es bleibt der Herr, die Zeiten ändern sich, die Formen ändern sich, die Kirchen ändern sich, wir ändern uns, aber Christus bleibt. Und in diesem festen Vertrauen hat Franziskus ohne etwas in der Hand ein Wanderleben begonnen. Und meine Lebensform ist das, dass ich mit Freude ganz verschiedene Sachen gemacht habe und unterwegs bin und dann mich konfrontieren lasse. Und ich bete für die Menschen, die mir begegnen an meinem nächsten Wirkungsort, weil ich da auch wieder mitverwandelt werde. Und für mich ist Wandlung, das Wort ist ja in der Heiligen Messe sozusagen das zentrale Wort, ist für mich das zentrale Wort des christlichen Lebens und eben auch Veränderung. Das wird manchmal nur nicht so wahrgenommen. Also heiraten tut man, damit alles so bleibt, wie es ist. Ja, dann kann man die Ehe sofort vergessen, nicht? Also heiraten tut man ja, damit gerade was Neues wird, ne?
Und was heißt das konkret? Die Kirchtüre von außen zumachen und losgehen?
Ja, das kann schon mal heißen, dass sich eine Gemeinde sagt, also wenn bei uns sonntags nur noch 15 Leute in der Kirche sind oder 40, obwohl 500 Platz hätten, dann sollten wir uns überlegen, ob wir die Kirche zumachen. Und dann sollten wir vielleicht uns da versammeln zum Gottesdienst, wo uns vielleicht jetzt es näher erscheint, sinnvoller erscheint, sollten wir Tischgemeinschaft bilden. Kirche war noch eigentlich nie, also außer in Deutschland und da, wo die Fürsten die Leute alle staatlich fromm gemacht haben, Kirche war noch nie in der Mehrheit. Wir sind Sauerteiggruppe, wir sind Stadt auf dem Berge, wir sind Licht, eine Licht sind wir, ein einziges Licht unter vielen anderen, die da herumflackern und wir sollen uns, wir müssen andere Bilder im Kopf haben, damit wir fröhlich uns versammeln und fröhlich uns auf den Weg machen. Also wir haben jetzt schon das Beispiel 13 Uhr Messe gehört. Es gibt andere Gottesdienste, es gibt Vesper-Gottesdienste, Versuche von Nachtgebeten, Männerwallfahrten. Manchmal denke ich mir, ich müsste hier auch mal nachts um 23 Uhr eine Messe anbieten sonntags. Für diejenigen, die also sozusagen gerne es tief in der Nacht haben. Vielleicht muss man sowas versuchen. Ich bin davon überzeugt, dass nichts letztlich an Formen bleibt, sondern dass alles vergeht und Christus bleibt.
Beim Stichwort unterwegs sein schwingt natürlich auch ein bisschen mit, wirklich auch Gepäck mal stehen zu lassen. Ballast stehen zu lassen, ja. Sich zu erleichtern. Ja. So ein bisschen wie die Wanderer, die Erfahrung machen, was ja völlig populär ist, mit möglichst wenig Kilo auf dem Rücken, 10 Kilo maximal, die großen Berge zu erklimmen.
Wenn es eben einfach nicht mehr geht, dass von Leichnamenteppich gemacht werden kann. Da müssen nicht die letzten 5 übrig gebliebenen alle 4 von Leichnamsteppiche machen, nur weil es sie bis jetzt immer gab. Dann gibt's die jetzt eben nicht mehr. Dann haben wir die Charismen nicht mehr und dann müssen wir Gott fragen, warum er sie uns nicht gegeben hat. Und das muss sich eine Frauengemeinschaft fragen, wo niemand mehr Vorsitzende werden will. Dann müssen wir uns eben auflösen. Dann ist es eben so. Ja, aber Gott, ja, was wird dann? Ja, dann werden wir sehen, was dann kommt. Aber wir können doch nicht Formen aufrechterhalten, nur damit sie aufrechterhalten sind. Es gibt also nach meinem Dafürhalten zu viele Kreise und Strukturen, die einfach aufrechterhalten werden, weil entweder noch genug Geld da ist, um sie zu bezahlen, oder weil da eben ganz starke Leute sind, die für 5 arbeiten können. Aber ansonsten bin ich dafür, dass man eher einen Blick in die Wirklichkeit wirft und sagt, es geht eben nicht mehr. Mein Abschied vom Domradio ist leider auch so eine Konsequenz. Ich meine, das wollen wir mal ganz ernst sagen. Ich bin nicht der liebe Gott, ich kann nicht überall sein. Ich muss auf meine Kräfte achten und ich muss sagen, ich bin super dankbar, dass es das Domradio gibt und ich möchte euch immer treu verbunden bleiben. Aber ich muss auch sagen, ich muss jetzt einen Schritt weiter wandern und muss euch zurücklassen. Das verursacht übrigens auch Traurigkeiten. Ist übrigens auch ein Grund, warum Wandlung nicht stattfindet. Man möchte niemanden traurig machen.
Muss sich Kirche in diesem Sinne auch eigentlich von ihren Krankenhäusern trennen?
Das ist eine gute Sache, ja klar. Warum denn nicht? Die Ordensgemeinschaften haben das doch auch getan. Haben da katholische GmbHs gegründet und sind jetzt nicht mehr unmittelbar im Geschäft drin. Genauso könnten die Kirchen eine Holding bilden und könnten da ihre Krankenhäuser drin haben und könnten natürlich auch versuchen, mit ihren ethischen Ansprüchen in den Krankenhäusern da zu sein und zu sagen, zum Beispiel, bei uns wird kein Sterbender einfach in ein Badezimmer geschoben. Nicht? Das wollen wir doch hoffentlich noch, dass in katholischen Krankenhäusern sowas nicht getan wird, auch in anderen nicht, aber dass dann ein gewisser Standard erhalten bleibt. Aber warum soll man sich nicht von Krankenhäusern trennen? Man sollte sich von manch anderem trennen, vielleicht von der Hälfte des Personals sollte man sich vielleicht auch mal trennen und sollte sagen, wir wollen mal mit der Hälfte vom Personal auskommen, das ist doch auch schon mal was.
Also das Wirken in die Welt hinein bleibt wichtig.
Das ist die Grundaufgabe der ganzen Kirche, aber die sollte um Himmels Willen, ist das nicht die Aufgabe der Bischöfe und Priester, sondern das priesterliche Gottesvolk hat wirklich tiefe geistliche Dienste zu tun im Betriebsrat und in der Wohnungsbauverhandlung oder am Operationstisch oder in Architekturbüro. Was die Menschen da machen, das ist Gottesdienst. Das ist wirklicher Gottesdienst. Ich möchte wirklich alle Hörerinnen und Hörer einladen, lasst uns doch miteinander die Würde, die jeder hat, zu Christus zu gehören. Das ist, also für mich ist das umfassend, also für mich eine umwerfende Erkenntnis, als ich 19 war, dass ich ja zu Jesus gehöre und dass Gott mit mir das neue Menschsein in die Welt hineintragen will. Und dann war ich Klassensprecher und dann da im Liturgiekreis und sonst wo. Und ich habe immer gemerkt, ich möchte dieses neue Leben mit Jesus, möchte ich leben und möchte den Leuten mitteilen, ob mit und ohne Pfarrer und Priester, wenn wir das drei Leute machen. Da kommt der Papst zu Besuch, dann wird das dadurch nicht katholischer.
2 Jahre lang hast du das hier bei uns getan, uns mitgeteilt von deinen christlichen Überzeugungen. Und ich glaube, das hat auch manchen gut getan. Manche haben so ein bisschen auch gegrübelt nach den Sendungen, nachdem sie mit bei dir angerufen haben. Denn es ist ja auch nicht so einfach, sich telefonisch zu melden und sich so in der Öffentlichkeit dann auch zu äußern. Du hast viel mit auf dem Weg gegeben, dass wir gut unterwegs sein können. Dafür herzlichen Dank. Und du bist nicht aus der Welt. Wann immer wir Fragen haben, moralisch, ethisch, theologisch, dann hast du gesagt, können wir jederzeit anrufen. Wir werden das in unseren Sendungen über den Tag hin, über die Monate und Jahre hin gerne immer wieder tun. Ja, aber du hast jetzt den Montagabend ein Stündchen mehr Zeit für deine Gemeinschaft vor Ort.
Ja, ein bisschen ein Stündchen früher ins Bett zu gehen, weil ich morgens schon wieder um 5:30 aufstehen muss immer.
Da bist du auch wieder ein Vorbild. Vielen Dank. Ja, eine gute Nacht und Ihnen daheim, unseren Hörerinnen und Hörern auch eine gute Nacht. Komplett und Laudes gibt es natürlich jeden Tag bei uns hier weiter und auch jeden Morgen um 8 Uhr den Gottesdienst, den Sie bei uns sehen können unter domradio.de. Also Spiritualität gibt es weiterhin im Domradio, auch wenn Bruder Paulus erstmal eine kleine Pause macht. Vielen Dank und auf Wiederhören. Ja.